über 40 Jahre. Als der Herr einige von uns berufen haben, ihm zu dienen, und wir haben dann die Vision von Christus ohne Gemeinde gesehen. Wir waren alle sehr froh. Und das, was wir gesehen haben, war natürlich nicht vollkommen. Man kann nicht sagen, es ist vollkommen. Aber mindestens, es ist nicht falsch. Und es war auch sehr wichtig, diese Vision zu sehen. Und damals dachte ich, ja, jetzt wissen wir, was der Herr haben möchte. Lass uns jetzt bauen. Dann kann der Herr bald zurückkommen. Aber damals habe ich nicht gewusst, dass es noch mehr gibt. Und dass es ein Kampf ist, eine Gemeinde aufzubauen. Und dass der Feind wird uns nicht ohne weiteres Ruhe geben, um die Gemeinde aufzubauen. Und der Herr hat auch gesagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das heißt, es gibt einen Kampf und eine Herausforderung. Wir haben immer vergessen, dass wir einen Feind haben. Die Macht der Finsternis ist da. Und dass wir noch Fleisch haben. Und das Selbst ist auch vorhanden. Deshalb sagte der Herr, will mir jemand nachfolgen, dann muss er sein Selbst verleugnen. Amen. Denk bloß nicht, es ist eine einfache Sache, das Selbst zu verleugnen. Und deshalb gibt es dieses Fest, heißt der Tag der Versöhnung. Und dass wir dadurch mit Gott völlig versöhnt werden. Das heißt, obwohl in Römer 5 heißt es, durch seinen Tod hat er uns mit Gott versöhnt. Aber wir müssen noch viel mehr gerettet werden durch das Leben, weil wir, obwohl durch das, was der Herr objektiv gemacht hat am Kreuz, hat er uns mit Gott versöhnt, aber 2. Korinther 5 sagte uns noch, was Paulus gesagt hat, werdet versöhnt mit Gott. Das heißt, objektiv gesehen, ja, durch das, was der Herr erledigt hat am Kreuz, haben wir diese Versöhnung. Aber subjektiv gesehen, haben wir in unserem täglichen Leben so viel noch gegen Gott gemacht. Wirklich, das müssen wir alle bekennen. Hast du nie etwas gemacht, was Gott gegen Gott war? Ja oder nein? Natürlich ja. Oder bist du schon vollkommen? Nein. Und so gibt es noch dieses Fest, heißt ein Tag der Versöhnung. Was müssen wir in diesem Tage machen? Unsere Seele kasteien. Uns vor Gott demütigen. Und völlig mit Gott versöhnt werden. Ja. Sonst muss man Paulus fragen, du hast ja schon gesagt, durch den Tod Christi hat er uns mit Gott schon versöhnt. Und warum dann förderst du noch die Heiligen in Korinth noch mit Gott versöhnt zu werden? Es gibt doch noch mehr als nur durch den Tod Jesu Christi versöhnt zu werden. Genau. Und daher müssen wir lernen und schätzen lernen, dieses Fest, der Tag der Versöhnung. Besonders, wenn der Herr schon bald zurückkommt und wir müssen vor dem Richterstuhl Christi stehen und Rechenschaft geben. Wirklich. Wenn wir keine Furcht Gottes haben, dann brauchen wir das nicht. Wenn wir aber alle wissen, wir müssen vor dem Richterstuhl Christi stehen, dann gilt es heute für uns, dieses wunderbare Fest zu halten. Werdet versöhnt, nicht zuerst zueinander, sondern zu Gott. Weil wenn wir Probleme mit ihm haben, werden wir sicherlich Probleme unter uns haben. Wir mit unserer Seelenleben und Fleisch, da können wir nicht Gott gefallen. Das sagt Römer 8 uns sehr, sehr deutlich und klar. Wir dürfen nicht denken, dass wir heute schon vollkommen sind. Solange der Herr noch nicht zurückgekommen ist, hat er noch viel zu tun in uns. Lob den Herrn. Und alle diese Feste, sie werden uns helfen. Das Fest der ungesäuerten Brote. Kannst du mir sagen, es gibt in euch, in deinem Herzen, keinen Sauerteig mehr? Angie, was meinst du? Es gibt noch, gell? Und je mehr du wächst im Leben, desto mehr entdeckst du und wirst erschreckt sein, was noch verborgen war. Denn erinnere, in Matthäus 13, diese Frau, eine komische Frau, sie versteckt den Sauerteig in dem Dreischäffel vom feinsten Mehl, versteckt, das Wort versteckt, musst du unbedingt aufpassen. Das heißt, wenn etwas versteckt ist, verborgen ist in deinem Herzen selbst, kannst du sie nicht finden. Es ist nicht so einfach zu finden. Manchmal hast du nicht einen Schreck bekommen, dass du entdeckst, was noch da ist in deinem Herzen. Sind wir nicht alle in diesen Tagen erschrocken? Wir dachten, es war alles in Ordnung und plötzlich es war gar nicht in Ordnung. Viele Heiligen haben mir gesagt, das habe ich gar nicht gedacht. Oh, was und wie? Und, ja. Es steckt noch viel drin in unserem Herzen. Ja. Und der Herr hat gleich in Matthäus 13 unser Herz beschrieben. Da sind noch Steine versteckt in deinem Herzen. Oder Dornen und Disteln. Und, was sollen wir machen? Und daher sehen wir, ist das Fest der ungesäuerten Brote so wichtig für uns zu halten. Es geht nicht, dass wir unser ungesäuertes Brot essen und zugleich Sauerteig behalten. Das ist unmöglich. Nicht wahr? Du kannst nicht zugleich Cholesterinmedizin nehmen und dann täglich Butter tonnenweise essen. Das funktioniert nicht, nein. Und wenn wir das ungesäuerte Brot, das Brot vom Himmel, was ungesäuert ist, essen, dann müssen wir zugleich alle Sauerteig wegfegen, was wir wussten. Es gibt aber vieles, was versteckt ist, wovon du nicht weißt. Nicht wahr? Und so, auch dieses Fest ist so wichtig für uns. Guck mal, die Gemeinde in Korinth. Gibt es keinen Sauerteig? Sagt es mir, gibt es oder gibt es keine? Ich hoffe, es ist ja nicht böse, wenn wir sagen, na, die Gemeinde, Nicht gegen mich, sondern gegen Paulus. Paulus sagt, feget eure Sauerteig weg. Waren sie böse? War die Gemeinde in Korinth böse? Zum Glück nicht. Ja. Nicht wahr? Wir haben alle noch viel Sauerteig in unserem Herzen. Nur wusstest du nicht, bis es dann rauskommt, dann wunderst du dich, Herr, was? Das ist noch in meinem Herzen. Jawohl, das ist noch in meinem Herzen. Nicht wahr? Und je mehr wir wachsen im Leben, desto mehr Licht wir bekommen, dann erkennen wir, Herr, das und dies und jenes muss noch weg von mir. Das habe ich auch gesehen in der Vergangenheit. Brüder, die lange gedient haben in der Gemeinde. Diese Generation, die vor mir gedient hat. Da muss ich überlegen, Herr, nach so vielen Jahren im Gemeindeleben, was gibt es noch sowas? Da muss ich sagen, Herr, reinige mich. Arbeite an meinem Herzen. Prüfe mein Herz. Wie Psalm 139, ein Bruder gelesen hat. Herr, prüfe mein Herz, zu sehen, ob es noch ein böse Weg oder Dinge gibt in meinem Herzen. Und nimm das weg. Ja. Und so, der Aufbau der Gemeinde ist nicht nur positiv. Eigentlich diese Feste, sie werden uns helfen, Sauerteig in unserem Herzen, individuell als auch die Gemeinde, wegzufegen. Solange der Herr noch nicht zurückgekommen und ich noch lebe in meinem Fleische heute, dann muss ich prüfen lassen vor dem Herrn, vor dem himmlischen Arzt. Guck mal, je älter wir sind, nicht wahr? Müssen wir EKG und zum Kardiologe gehen, prüfen, weil wenn dein Gefäß starr geworden ist und verstopft ist, du weißt es nicht. Du spürst es gar nicht. Und heute, nicht nur die alten Leute, ich kenne schon Menschen, die 40, 50 Jahre sind und müssen schon 5 Bypässe machen. Diesen Bypass. Und so, unser Herz, ich meine es nicht dieses Herz, was sagt die Bibel, was sagt der Prophet, unser Herz ist so wunderbar. Was sagt es? Ein bisschen. Ja? Über alles andere. Das Herz ist so trügerisch. Und wem betrügt das Herz? Dich. Ja. Unheilbar. Daher muss der Herr uns ein neues Herz geben. Wie oft hast du dem Herrn gesagt, Herr, behandle mein Herz? Oder denkst du, dein Herz ist schon wunderbar? Erneuere, heile, nimm dieses weg. Und zwar, wenn du entdeckt hast, dass etwas nicht stimmt in deinem Herzen, dann musst du es sofort behandeln lassen und nicht warten. Wenn du nicht behandeln lässt und wartest, dann ist das Prinzip von Sauerteig wirksam in dir. Alles wird durchsäuert werden. Und so sehen wir, der Bau der Gemeinde ist nicht nur wie und was, und diese halten von dem Festen, sie werden uns retten. Meinst du, der Vater möchte nur alle diese Feste uns vorbereiten, ohne Bedeutung? Ohne Bedeutung. Jedes Fest hat eine wunderbare geistliche Bedeutung und Hilfe für dich. Für uns alle. Ja, wirklich wahr. Erstlingsfrucht dieses Fest. Wofür ist dieses Fest da? Sagt es mir Clemens. Wer ist denn der Erstling? Ah? Christus, nur weil er der Erstgeborene ist. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Und Gerste wird in dieser Zeit reif zur Ernte. Und Gerste dort zeigt, dass unser Herr von den Toten auferweckt ist. Kennst du die Kraft der Auferstehung? Erlebst du seine Auferstehung? Wenn nicht, dann hast du ein Problem mit dem Tod. Wer hat kein Problem mit dem Tod? Der Tod ist was schlimmer als die Sünde. Wenn du gesündigt hast, nimmst das Blut und ist okay. Wenn du den Tod berührst, sagt uns das dritte Buch Mose, dann musst du 7 Tage lang gereinigt werden. Komplett. Der Tod ist der größte, letzte Feind. Kein Wunder, sagt Paulus, ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erkennen. Wer von uns hier hat oft dieses Bewusstsein da zu sagen, Herr, rette mich von dem Tod. Wenn du aber dieses Fest von Erstlingsfrucht, nämlich die Auferstehung des Herrn von den Toten, genießt und feiert, damit wir dann das Bewusstsein von dieser Kraft der Auferstehung haben, gell? Dann wirst du nicht dieses Bewusstsein haben, sogar du empfindest gar nicht, oh, der Tod wirkt. Sogar kannst du den Tod nicht definieren. Der geistliche Tod. Dann kannst du nicht mehr empfinden da. Ein Toter hat kein Empfinden mehr. Nicht wahr, wie Epheser 4 gesagt hat, sie haben jegliche Empfindung verloren. Stumpf geworden. Und alle diese Feste sind sehr wichtig für uns. Sehr wichtig. Wir haben noch keine Zeit, in diese Feste hineinzugehen, aber ich möchte euch sagen, willst du die Gemeinde bauen, dann musst du alle diese Feste kennen. Gott weiß. Gottes Weisheit ist nicht zu unterschätzen. Jedes Wort in der Schrift hat eine sehr wichtige geistliche Bedeutung für uns zu erfahren. Es ist nicht eine Lehre für uns, nein. Ja, es ist sehr einfach zu singen, ja, unser Herr ist auferstanden. Ist okay, das kann man singen. Aber Paulus möchte gerne täglich die Kraft erfahren. Kein Wunder, Hebräerbrief Kapitel 2 sagte uns so deutlich, durch den Tod am Kreuz hat der Herr den, der die Macht des Todes hat, vernichtet. Damit er uns heraus aus dem Tod rettet. Wenn er uns nicht herausrettet, dann herrscht der Tod immer noch in uns, wie Römer 5 gesagt hat. Durch das Ungehorsam, durch den Ungehorsam von Adam ist die Sünde hineingekommen und der Tod durch die Sünde, dann herrscht der Tod und die Sünde. Bis zu dem heutigen Tage. Und so viele haben nicht das Bewusstsein, wie wichtig die Auferstehung ist. Wir haben das Bewusstsein, dass der Herr am Kreuz die Sünde hinweggenommen hat, weil wir oft die Sünde empfinden. Aber der Tod empfindet man nicht so einfach. Und so müssen wir auch dieses Fest feiern. Und Passafest, Fest ungesäuerten Brote. In der chinesischen Übersetzung heißt es, das Fest von Sauerteig abfegen, oder wegfegen. Ja? Ausfegen. Ich weiß nicht, welche Übersetzung besser ist, natürlich. Es kommt darauf an, welche Betonung du legst. Aber wenn du schon das ungesäuerte Brot isst, dann musst du zugleich alle Sauerteig wegfegen. Und dann, diese drei Feste gehören zusammen. Wie ist es mit Passafest? Könnt ihr euch vorstellen, wenn das Volk Israel das Passa gegessen haben und natürlich das Blut tatsächlich an den Türpfosten da gestrichen und gerettet von dem Gericht. Ja, der Engel geht zu jedem Haushalt und den Erstgeborenen geschlachtet. Aber wenn der Engel des Todes das Blut in diesem Haus da an der Türpfosten gesehen hat, an der Schwelle, dann geht er was? Vorüber. Deshalb heißt es Passa. Und nachdem sie alles gegessen haben, dann sind sie in Ägypten geblieben. Ist das gut? Das ist bestimmt nicht gut. So, wie haben Sie das Lamm gegessen? Mit Schlafanzug? Wie haben Sie das Lamm gegessen? Gut angezogen, gegürtelt, mit Schuhe und Stab in der Hand, sind Sie bereit, aus Ägypten herauszuziehen. Und wenn wir zum Tisch kommen und das Brot in den Kelch trinken und Christus ist unser Passa, isst du und genießt du diesen Tisch da mit der Haltung, Herr, ich möchte aus Ägypten heraus. Ich müsste herausgerettet von diesem gegenwärtigen bösen Zeitalter. Wer hat diese Haltung, bevor ihr gelernt habt, dieses Fest zu halten? Es ist nicht gut, so ein Fest zu halten. Nicht wahr? Das hat mit dem Aufbau der Gemeinde zu tun. Du fragst, wie bauen wir die Gemeinde? Es ist nicht die Methode, es ist die Wirklichkeit. Wenn wir alle noch so weltlich sind, und wie wollen wir die Gemeinde bauen, sag mir. Wenn die Hälfte der Gemeinde oder drei Viertel immer noch die Welt lieb hat und nicht aus Ägypten herausgezogen, wie wirst du dann die Gemeinde bauen? Geht das? Natürlich nicht. Ich brauche nicht zu fragen, aber ich möchte nur das Bewusstsein in euch erwecken. Mein Sohn Christ liebt nicht mehr die Welt. Die Lust der Augen und Lust des Fleisches haben wir das nicht mehr. Und dann Hoffart des Lebens, Stolz, hochmütig. Nichtige Ehre, liebste Ehre in der Gemeinde. Liebst du nicht mehr Ehre in der Gemeinde? Das alles, wenn wir es noch haben, wie wirst du dann eine Gemeinde bauen? Irgendwann wird diese Dinge die Gemeinde zerstören. So, wir denken immer, ja, eine Botschaft hören, dies und jenes machen und. Aber du fickst nicht diese Dinge weg und du hältst diese Feste nicht, wie wirst du dann die Gemeinde bauen? Die können nicht zugleich existieren. Du sagst, Vater, wir lieben dich. Es ist sehr einfach zu sagen. Ja, wenn du die Welt lieb hast, dann sagt der Johannes sagt immer die Wahrheit. Dann ist die Liebe des Vaters nicht in dir. Egal, wenn du 1000 Mal sagst, Vater, ich liebe dich. Und Jakobus sagt, Freundschaft mit der Welt, gleich was? Feindschaft gegen Gott. Die beiden können nicht zusammen existieren. Und der Herr sagt, ein Mensch kann nicht zwei Meister dienen. Fleisch und Geist können nicht gemeinsam existieren. Finsternis und Licht hat keine Gemeinschaft. So viel kann ich euch sagen. Wenn wir aber die Gemeinde bauen möchten, selbst wenn alle Lehre stimmte, wenn wir diese Dinge nicht behandeln, am Ende werden wir verschlungen werden von diesen Dingen. Und daher wusste Gott, er kennt ja unsere Lage, nichts ist vor ihm verborgen, und in seiner Weisheit hat er diese Feste. Bist du immer Gott gehorsam? Was hat das Pfingstfest für dich? zu bedeuten. Was bedeutet es für dich? Wie erfährst du dieses Fest um Pfingsten? Ja, der ist aufgefahren, der sitzt auf dem Thron. Was bedeutet das für dich? Wer sitzt auf dem Thron? Du? Psalm 68 sagte uns, und Paulus hat es in Epheser 4 da zitiert, dass er aufgefahren ist in der Höhe und hat einen Zug von besiegten Feinden geführt. Wir waren alle Feinde Gottes. Und jetzt möchte ich fragen, sind wir von ihm besiegt? Das ist eine Frage. Oder bist du immer der Sieger? Wir sind alle so stark wie der Jakob. Beim Ringen mit dem Herrn hat er verloren. Nicht Jakob verloren, der hat verloren. Wie oft hat der Herr verloren in seinem Ringen mit dir? Bist du ein besiegter Feind? Paulus sagt, er sei ein Gefangener Christi. Deshalb war er so froh, im Gefängnis zu sitzen. Für mich im Gefängnis zu sitzen, werde ich täglich weinen und murren und klagen, weißt? Aber weil er sowieso schon ein Gefangener ist in Christus Jesus, dann wenn du ihn absperrst im Gefängnis, dann kann er singen. Kann er singen, beten und loben. Weil der Herr ihn völlig gefangen genommen hat. Für ihn. Er hat keine Freiheit. In der Bibel, Freiheit ist vom Fleisch, von Sünde, von der Welt sind wir frei. Aber nicht frei zu tun, was du willst. Nein, frei. Frei von der Welt, aber gefangen in Christus. Möchtest du von ihm frei sein, dann musst du dieses Fest halten. Nicht wahr? Sehr wichtig. Und daher Psalm 110, sehr wichtig. Dann sind wir freiwillig ihm untertan und der Herr möchte dich nicht zwingen. Obwohl er das Recht hatte. Aber du entscheidest, was du möchtest. Du kannst entscheiden. Wir singen, er ist Herr. Objektiv, ja. Aber täglich, ich bin der Herr. Ich bin mein Herr. Ich tue, was ich will. Daher ist es so wichtig, dass wir dieses Fest halten und erinnere deshalb nach seiner Auferstehung 40 Tage lang hat er mit den Jüngern worüber gesprochen? Über das Reich. Und wer ist der König in diesem Reich? Jesus, er ist unser David. Was für ein König ist es, wenn niemand auf ihn hört? Dieses Fest ist sehr wichtig für den Aufbau der Gemeinde. In anderen Worten, er ist das Haupt und wir müssen in das Haupt hineinwachsen und wir müssen das Haupt festhalten. Und dann in seiner Auffahrt hat der Herr, um seine Gemeinde aufzubauen, den wunderbaren Heiligen Geist, den er vorbereitet hat, ausgegossen. Und indem er den Geist ausgegossen hat, das ist mit Sicherheit für den Aufbau der Gemeinde. Denn dann in diesem Fest sind zwei gesäuerte Brote als Schwingopfer, nicht als Feueropfer, weil es Sauerteig gibt, dem Herrn geopfert. Und diese zwei gesäuerte Brote zeigen die Gemeinde, die jüdische Gemeinde und auch die heidnische Gemeinde. Und in der Tat haben wir alle nur Sauerteig. Dann musst du zurückkehren, um das feste, ungesäuerte Brot zu halten. Deshalb gibt es ein Beispiel von der Gemeinde in Korinth voller Sauerteig. Sogar haben sie Sünde begangen, die die Welt nicht einmal macht. Und warum zeigt der Herr durch seine Souveränität uns die Gemeinde in Korinth? Der wird uns beweisen, dass die Gemeinde noch so viel Sauerteig gibt. Deshalb hat Paulus speziell da geredet von lasset uns das festhalten, nicht mit dem alten Sauerteig des alten Menschen. Es gibt noch so viel Bosheit. So viel, was hat er benutzt für das Wort? Schlechtigkeit. Bist du schon so gut? Sind wir alle schon ohne Schlechtigkeit, ohne Neid? Und dann die 17 Schreiben im Buch der Offenbarung. Erste Liebe verlassen. Es ist nicht genug, nur den Herrn zu lieben. Der Herr möchte erste Liebe haben. Er muss den Vorrang haben, Entschuldigung. Er ist der Herr. Der Herr muss immer die erste Stelle haben. Du tust ihn in der zweiten Stelle, das ist aus. Hat er nicht gesagt, wer dies und jenes, Vater, Mutter, Kinder, Frau, Mann, mehr lieb als ich, hat er gesagt, vergiss das. Dann ist es meine nicht wert. Und so sehen wir, dann gibt es noch Nikolaiten. Meine Güte. Da gibt es etliche, die dann herrschen über die Heiligen. Das geht nicht. Niemand darf herrschen. Allein der Herr herrscht. Wir sind alle Sklaven. Wenn du herrschen willst, dann herrsche über dich selbst. Das ist besser. Selbstbeherrschung ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und nicht herrschen über die Heiligen oder über die anderen, das ist eine komische Frucht. Aber Selbstbeherrschung. Werke der Nikolaiten, der Herr sagt, ich hasse diese Werke. Hast du sie auch? Oder nicht? Und dann Biliam. Herr Jesus. So viele Dinge, dass der Herr offenbart hat, bloßgestellt hat, was ihm nicht passt. Ein Prophet der Ungerechtigkeit, der aus Begier für Gewinn prophezeit er. Wie der Biljam. Es gibt sehr viele Arten von Gewinn. Was wirst du gewinnen in der Gemeinde? Nicht wahr? Und schon damals, zur Zeit Jesu, haben sie das Haus seines Vaters zu einem Kaufhaus gemacht. Es gibt viele, viele Waren in Kaufhäusern. Bist du schon mal im Kaufhof gewesen? Es gibt viele Dinge. Hier in der Gemeinde haben wir nur Christus anzubieten. Den lebendigen Gott, den dreieinigen Gott, mehr haben wir nichts. So viele Dinge, so viele. Von der Apostelgeschichte hin bis zur Offenbarung gibt es noch so viele Sauerteig. So, wenn wir das nicht wegschaffen und dann durch den Geist leben und die Salbung, besonders die Salbung, die jetzt in uns lebt, wie 1. Johannes Kapitel 2 gesagt hat, dann wie wirst du viele Dinge unterscheiden? Wer soll dir beibringen? Lehre, ja, da kannst du eine Botschaft geben, kann ich eine Botschaft geben, die jungen Leute können auch eine Botschaft geben, besonders nach so vielen Jahren, jede ist eine kleine Lehre. Wie in Deutschland, jeder ist ein kleiner Philosoph, so sagt man, gell? Und so in der Gemeinde ist jeder ein kleiner Lehrer, du kannst lehren. Selbst unsere Schwester, die nach vielen Jahren haben sie so viel Wort gehört, da ist jeder eine kleine Lehrerin. Aber meinst du, nur die Lehre kann dir helfen zu unterscheiden? Es ist die Salbung. Wenn wir die Salbung nicht kennen, dann hilft gar nichts. Dann hilft es nichts. Nur die Salbung, diese Lehre, die in dir wohnt und dich lehrt, sagte Johannes, ist keine Lüge. Ist wahrhaftig, da musst du in ihm bleiben. Wenn du nur im Kopf und die Lehre da und du möchtest unterscheiden, aber am Ende, je mehr du versuchst zu unterscheiden, desto mehr wirst du verwirrt. Weil es sich so viele Stimmen, der sagt so, er sagt so, ich sage so und er sagt so. Und dann musst du unterscheiden und unterscheiden. Heute hat er recht, morgen, er hat auch recht. Und der Clemen hat auch, ist auch vernünftig, aber und je mehr du hörst, desto mehr bist du verwirrt. Lerne die Salbung zu hören. Du musst lernen, die Salbung, da ist unersetzbar. Heute in diesem Zeitalter, wenn du die Salbung nicht kennst, kannst du nicht unterscheiden. Besonders, wenn es um den Geist des Antichristen geht. Wer kann das unterscheiden? Ich benutze dieses Beispiel, weil es geschrieben steht von Johannes in Kapitel 2, Vers 20. Sage nicht, oh ja, ich werfe euch vor, dass ihr den Geist des Antichristen habt. Nein, 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 nein. Aber bitte schön, verdreh nicht mein Wort. Es ist nicht mein Wort. Das ist ein Zitat von 1. Johannes 2, Vers 20. Wie soll Johannes ihnen erklären, dass es der Geist des Antichristen ist? Durch die Salbung. Und wenn wir die Salbung heute nicht kennen, dann kann niemand dir helfen. Wer soll dich überzeugen? Welche Kriterien? Ich benutze einen Bibelvers, er benutzt auch einen Bibelvers und er auch einen Bibelvers. Sind alle biblisch. Das ist biblisch. Jeder beruht sich auf die Schrift. Was soll man machen? Und wie wirst du dann unterscheiden? Die Salbung. Wenn wir die Salbung heute nicht kennen, dann kannst du auch nicht die Gemeinde bauen. Nicht so einfach. Und das ist dieser Geist, den der Herr ausgegossen hat. Und täglich musst du lernen, mit dem Geist Gemeinschaft zu haben. Herr, lehre mich. Sonst kannst du 10 Jahre lang über den Geist hören, als Lehre. Sehr möglich, du kennst den Geist immer noch nicht. Weißt du, wer am qualifiziertesten, dich beizubringen, im Geist zu wandeln, ist der Heilige Geist selbst, der in dir wohnt. Ich kann dir 10 Botschaften geben über den Geist. 3 Kreise malen oder 30 Kreise malen. Es ist egal, wie viele Kreise ich male. Das wird dir nicht helfen, durch den Geist zu wandeln. Es ist der Geist, der in dir wohnt, gemäß Kapitel 14, 15 und 16 von Johannes Evangelium. Er ist gerade von Gott gegeben zu dir, zu uns allen, damit er uns lehrt in allen Dingen. Uns hineinleiten in alle Wahrheit. Er wird vom Herrn direkt etwas empfangen und uns zeigen. Und er wird sogar uns das Zukünftige zeigen. Und er wird uns helfen. Er ist der Tröster. Wer soll dich trösten? Und wer soll mich trösten? Besonders in diesen Tagen. Viele haben gesagt, diesen jenes, wer soll dich trösten? Ich? Nein, ich bin nicht qualifiziert. Ich muss selber getröstet werden. Wie kann ich dich trösten? Nein, aber wir haben so einen Tröster. Und der Herr sagt, er wird bei dir sein und in dir bleiben und geht nicht mehr weg von dir. So, wer ist mehr qualifiziert als diesen wunderbaren Geist, der am Pfingsten ausgegossen wurde, uns zu helfen? Und warum wollen wir nicht täglich lernen und üben, den Geist zu hören? Das ist gerade die Arbeit des Geistes, die Funktion. Und durch den Geist, sagt der Römer 8, werden wir die Geschäfte des Fleisches töten. Und der Geist selbst wird in dir, in deinem Geist bezeugen. Und in deinem Gewissen wird er auch bezeugen. So viel über den Geist. Und er wird dir helfen. In deinem Gebet. Und Judas sagt, betet, alle Zeit in den Heiligen Geist. Und der Geist erforscht alle Dinge. So viele Dinge, was niemand sonst dir helfen konnte. Und wir reden so viel von Geist, 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 Geist. Und wo ist es? Wie berührt man den Geist? Ja? Gehe zu ihm und bete und sage, lehre mich durch den Heiligen Geist in mir, demütige dich vor ihm. Und dieses Fest feiern wir heute, oder nicht? Es ist nicht die Lehre über den Geist, was die Gemeinde baut, sondern es ist die Erfahrung täglich und das Leben durch den Geist und der Wandel im Geist. Und daher müssen wir das Bewusstsein haben, dass wir dieses Fest halten. So viele diese Aspekte hat Gott für uns vorbereitet, damit wir instande sein, seine Gemeinde wirklich zu bauen. Der Herr muss unsere Augen aufmachen. Ich kann niemanden überzeugen. Und du kannst es nur wirklich genießen, wenn du es gesehen hast und erfahren. Ja, was soll ich sagen? Die Frage war, wie bauen wir die Gemeinde? Und jetzt hat der Herr heute uns gezeigt, diese Feste. Und eines müssen wir erkennen, die Feste, die sind von Gott vorbereitet für uns zu genießen. Amen. Deshalb heißt es Feste. Und der Herr hat am Passafest gleich danach es ersetzt mit dem Tisch. Deshalb. Ach, was soll ich sagen? Eigentlich, es ist doch nichts Neues, oder? Haben wir nicht immer gesungen? Alles ist fertig. Kommt zu dem? Was für ein Fest. Was für ein Fest. Es ist so wunderbar, das macht den Tisch des Herrn so reich wie heute Morgen. Seid ihr nicht überzeugt heute Morgen? Nicht? Doch. Wirklich? Ja? Es war so herrlich. Hast du nicht genossen? Ich habe nicht mal eine Gelegenheit, ein Opfer zu bringen. Weil sie alle. Wirklich. War so wunderbar. Und der Vater wird so verherrlicht. Wirklich. Ich bin überzeugt, der Vater war so verherrlicht. Und sicherlich so zufriedengestellt. Und wir sind erst beim Anfang, weißt du? Das müssen wir noch viel lernen und dann ein größeres Brandopfer bringen. Und sage mir ehrlich, seid ihr nicht so befreit, gestärkt Oder wollt ihr lieber nur singen, singen, singen und noch mal mehr singen? Ich bin nicht gegen Singen, aber wenn es nur Singen geht für eine Stunde lang, am Ende werde ich heißer, weiß, kann ich nicht mehr singen. Ich singe auch gerne, ja, natürlich. Ja, was soll ich sagen? Nicht wahr? Alle diese Feste sind von dem Vater für uns bereitet. Aber ist das gut genug? Nein, die Opfer sollen wir vorbereiten für den Vater. Und das können wir sehr klar belegen im Wort. Es ist mein Brot, sagte Gott. Befehle den Priester, mein Volk, dass sie zur rechten Zeit meine Speise mir bringen. Das ist seine Speise, nicht deine. Deshalb habe ich das Lied geändert. Im Englischen, weil es falsch war. Herr, du bist alle diese Opfer. Und dann haben wir gesungen, von Gott für uns bereitet. Das ist falsch. Nein, es muss geändert werden, von uns für Gott bereitet. Und das zeigt schon, dass wir früher noch nicht ganz erfasst haben. Und wenn wir gesehen haben, dass es falsch war, dann müssen wir ändern. Ist das nicht wunderbar? Und bei Gelegenheit werden wir morgen dann, es ist schon 9 Uhr, gell? Ich glaube, viele von uns sind schon müde, gell? Und dann bist du noch so weit gefahren, wie lange? 3 Stunden? Ja, schon. Ja, aber sei vernünftig, liebe Heiligen. Sei vernünftig. Bring es dem Herrn. Niemand zwingt jemanden, das zu machen. Aber wir müssen es verstehen und begreifen. Jedes Wort ist wichtig. Der Herr und die Apostel haben niemals gesagt, das ist das Alte Testament. Die Menschen haben das zertrennt, vom Alten Bund und Neues Testament. Nein, der Herr hat gesagt, die Heilige Schrift. Und als Paulus in seinem Brief an Timotheus, 2. Timotheus 3, 16, hat gesagt, alle Schrift ist Gott gehaucht. Welche Schrift meinte er? Das Neue Testament? Es gab ja damals noch nicht. Also welche Schrift meinte er? Alle Schrift ist Gott gehaucht und ist was? Nütz was? Es nütze. Für was? Für viele Dinge. Damit ein Mensch Gottes zugerüstet würden zum guten Werke. Wer wird uns weismachen, dass die 5 Bücher Mose mit uns nicht mehr zu tun haben? Gib mir 10 Tage, jeden Tag werde ich euch beweisen, dass jede Vers dort mit dem Neuen Testament zu tun haben. Vergib mir ein bisschen zu rühmen. Ja. Nein. Jede Schrift. Meinen Sie, Abraham, Isaac, Jakob hat nicht mehr zu tun mit uns heute. Paulus hat ihn so viel zitiert. Das ganze Galaterbrief hat mit Abraham, Isaac und Jakob zu tun. Römerbrief. Sogar wir sind alle Kinder Abrahams. Mit dir nicht mehr zu tun. Ne? Dann hast du keinen Vater mehr. Der Vater des Glaubens. Und wer war der Erste, der das Evangelium gehört hat und gepredigt bekommen? Das ist der Abraham. Und woher hat Johannes seinen Anfang da im Kapitel 1, Vers 1? Im Anfang war das Wort, woher hat er das bekommen? Aus Offenbarung vom Herrn direkt. War das nicht von 1. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1? Das ganze Einführung von Johannes Evangelium war 1. Buch Mose. In Anfang war das Wort und das Wort war natürlich Gott. Und Eva war in Anfang bei Gott und alle Dinge sind durch ihn geschaffen oder geworden. Und nichts eines, was geworden ist, ist nicht durch ihn geworden. Und in ihm war das Leben war das Licht der Menschen. Woher hat das bekommen? Und hat nicht Paulus auch das benutzt? Gott, der das befohlen hat, dass das Licht hervorleuchtet in der Finsternis, er ist es, der in eure Herzen hinein leuchtet. Aber woher hat Paulus das? Lass mich euch mit euch gemeinsam Johannes 5 lesen, okay? Kommen wir mal Johannes 5 lesen. Ich lasse den Herrn mit euch argumentieren. Ab Vers 44 lese ich vor. Ja, oder gemeinsam lesen wir. Wie könnt ihr glauben, wenn ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre nicht sucht, die von dem alleinigen Gott ist? Ja, suche bitte Ehre von dem alleinigen Gott. Meint nicht, dass ich euch vor dem Vater verklagen würde. Der euch verklagt, ist Mose, auf welchen ihr vertraut. Denn wenn ihr Mose glaubet, so werdet ihr auch mir. Denn jener hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seine Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meine Worte glauben? Ah, ist das klar genug? Worüber redet Moses? Meinen Sie, alle diese Opfer bezieht sich nur auf Kühe? auf Ziege, Schafe, Taube, ungesäuerte, feinstes Mehl, Kuchen. Natürlich nicht. Darüber brauchen wir nicht zu streiten. Aber alles, was Moses geschrieben hat, hat mit dem Herrn zu tun. Auch Passa, meinst du, Exodus, 2. Buch Mose 12, hat nicht mit Christus zu tun. Wie ist es Manna? Wie ist es mit dem Rotmeer? Wie ist es mit dem Fels, der geschlagen wurde und das Wasser rausgeflossen ist? Von wem denn redet er? Alles da, alles. Der Baum des Lebens, Adam. Was hat Paulus gesagt? Adam ist ein Bild dessen, der kommen sollte. Und woher hat Paulus Christus und die Gemeinde dieses wunderbare Geheimnis geholt? Und die Schlange, ja, die eherne Schlange. Wer ist denn die eherne Schlange? Wenn nicht der Christus? Gleich wie Mose die Schlange erhoben hat, so muss auch der Menschensohn erhoben werden. Und meinst du, Moses redet nur für die eherne Schlange und nicht von Christus? Und wie ist es mit Elim? Wie ist es mit, meine Güte, so viele Dinge. Hat nicht mit Christus zu tun. So viele Dinge, meine Güte. Gell? Der Herr muss unsere Augen aufmachen. Ja. Israel. Sind wir nicht heute Israel? Wenn nicht, dann warum hat Paulus in Galater 6 gesagt, wir sind die Israel Gottes. Und Isaak, und wir sind vom Geist geboren, wie Isaak. Und Sarah und Hagar hat nichts mehr zu tun mit uns. Paulus sagt diesen Allegorie, wie Ishmael, geboren nach dem Fleische, Isaak, geboren nach dem Geiste. Und der, der geboren nach dem Fleisch, verfolgte den, der geboren ist nach dem Geiste. So auch heute. Aha, sagte Paul, oh, ich meine nicht heute, gell? Bitte sage nicht wieder, dass ich John gesagt habe, heute werden wir verfolgt. Nein, nein, nein. Das, ich zitiere. Es ist schrecklich, dass ich alles erklären musste. So viel, so viele Dinge. Da können wir wirklich nur erstaunen, dass Moses wirklich von Christus geredet hat. Meinen Sie, die ganze Geschichte hat nicht mehr mit Jesus zu tun? Wie fängt Matthäus an? Ha? Nein, das hat nicht mit uns zu tun. Stammbaum, das hat auch nicht mit Christus zu tun. Hebräer 11 über den Glauben, hat er über Petrus, Johannes, Jakobus und alles geschrieben. hat er angefangen von Abel bis zum und so weiter, und so weiter, und so weiter. Lass uns vernünftig sein. Lass uns wirklich vernünftig sein. Gell? Die ganze Schrift ist in sich schlüssig. Es gibt nur eine Pfade. Bis zum Ende. Anfang bis Ende. Eine wunderbare Offenbarung über Gottes gesamten Plan. Wenn der Herr unsere Augen öffnet, dann müssen wir ihn loben und danken und preisen. Nicht wahr? Lob den Herrn. Amen. Lass uns beten. Ja?
Die Frage war, was ist die Gemeinde? Und wie können wir die Gemeinde bauen? Und John hat die ganze Zeit über die Feste mitgeteilt. Und ich glaube, dieses Wort ist voller Licht und entspricht völlig die Wirklichkeit. Völlig. Das ist wirklich das Richtige. Vor 40 Jahren, wie er gesagt hat, waren wir begeistert. Der Herr hatte uns 1. Korinther 1 zum Beispiel, Vers 2, gezeigt, der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Das war eine Offenbarung. Zu sehen, es gibt nur eine Gemeinde. Und es ist Es gibt nur einen Leib und es sollte nur einen Ausdruck am Ort geben, die Gemeinde in Korinth. Und das haben wir überall gepredigt und unser Leben dafür hingegeben. Und wir dachten auch, es ist so einfach, überall, es war so einfach zu zeigen, von Apostelgeschichte 1 bis Offenbarung 1, wie oft haben wir über diese Verse mitgeteilt, ein Ort, eine Gemeinde. Und heute, gilt das immer noch? Sicherlich, es gilt immer noch, es ist immer noch im Wort. Aber wir müssen von 1. Korinther 1, Vers 2 zu 1. Korinther 5 kommen. Weil sie waren die Gemeinde in Korinth, aber sie hatten so viele Probleme. Weil man kann ganz klar sein über das Prinzip, ein Ort, eine Gemeinde, ist richtig. Wir kennen viele, die das erkannt haben. Aber diese einzige Offenbarung genügt nicht. Es genügt nicht. Die Leute gehen weg voneinander. Und dann, du denkst, das Problem war ein Superapostel. Und wenn der weg ist, wenn wir uns von dem trennen, dann es ist wunderbar. Dann haben wir die Lösung. Dann kommen wir alle zusammen und wir sind die Gemeinde und herrlich. Aber das wird auch getestet. Heute merken wir, das Problem ist nicht nur weg mit einem Superapostel. Es wäre schlimm auch, das mit irgendetwas anderes zu ersetzen. Aber was wir brauchen, ist wirklich die Feste zu halten. In Korinth, sie waren die Gemeinde in Korinth, aber sie hatten große Probleme. Und wie hat Paulus die Lösung gebracht? Es ist wunderbar. Er hat ihnen gesagt, 1. Korinther 5, Vers 7, fegt den alten Sauerteig aus. So baut man die Gemeinde. Das ist wirklich wahr. Man kann ganz klar über die Gemeinde sein, aber wir müssen den Sauerteig ausfegen. Und nicht nur einmal, jeden Tag. Jeden Tag. Und er sagt im Vers 8, darum lasset uns das Fest halten. Nicht nur darüber klar werden. Das ist wichtig. Und wir haben alle Licht empfangen über die Feste. Und ich werde nie müde, darüber zu denken und zu schätzen. Aber es ist nicht nur eine Sache, darüber klar zu sein. Aber wir müssen die Feste halten. Und ich bewundere den Herrn und lobe ihn in seiner Weisheit. Wie erlöst er unsere Probleme durch ein Fest? Es ist wunderbar. Alle Leute der Welt wollen Feste haben. Wir haben das wahre Fest. Und weil wir so viele Probleme haben, hat Gott uns sogar 7 Feste gegeben. In seiner Weisheit. Es ist so wunderbar. Und das erste Fest, das Passafest, ist so wichtig. Aber es genügt nicht, darüber klar zu sein. Man muss es halten. Man muss es halten. Ich ermutige euch, wirklich. Oft praktiziere ich das. Ich sage nicht, es ist der Weg. Aber ich übe mich oft. Es ist gut. Es gibt 7 Feste. Es gibt 7 Tage. So oft am Montag übe mich absichtlich daran zu denken. Halleluja für das Passafest. O Herr, ich lobe dich. Du hast mich von der Welt befreit. Herr, ich hasse das. Ich behandle das. Herr, du hast mich von der Welt befreit für deinen Plan. Lob den Herrn. Am Dienstag übe mich das zweite. O Herr, den Sauerteig ausfegen. Herr, ich möchte nicht nur weg von der Welt, aus der Welt gehen, aber alle Sauerteig in mir ich möchte ausfegen. Am Mittwoch, ich denke Halleluja für das Erstlingsfest. Oh Herr, du bist die Auferstehung. Ich möchte nicht nur von der Welt befreit werden. Ich möchte nicht nur, dass der Sauerteig aus mir rausgeht, aber du bist die Auferstehung. Herr, du überwindest den Tod in mir. Dann am Donnerstag, Halleluja. Halleluja für die Auffahrt. Es gibt kein Pfingsten ohne Auffahrt. Herr, du bist auf dem Thron. Ich möchte dich als mein König kennen. Und dann, nächsten Tag, das Posaunenfest. Das Posaunenfest. Sehr wichtig. Es ist sehr wichtig. Alles, was wir empfangen haben, müssen nicht den Mund zumachen, aber den Mund öffnen. Wenn wir nicht das Posaunenfest feiern, wie können die Sünden die Wahrheit kennen? Wie können so viele Ungläubigen zum Herrn kommen? Wir genießen, wir feiern die vier ersten Feste, aber das fünfte ist sehr wichtig. Und nach dieser Zeit haben wir eine große Verantwortung, das zu praktizieren, überall einfach die Wahrheit zu sprechen. Dann kann der Herr sein Volk sammeln. Aber wenn er sein Volk sammelt, brauchen wir das Fest, das sechste Fest. Und das ist dieses Versöhnungsfest. Wir kommen alle zusammen, aber wenn wir nicht unser Selbst völlig verleugnen, dann ist es unmöglich, das Gemeindeleben zu haben. Und lob den Herrn für das siebte Fest, das Laubhüttenfest. Wir leben, indem wir auf den Herrn warten. Lob den Herrn. Und in der Weisheit des Herrn sind diese sieben Feste zusammengefasst am Tisch des Herrn. So wenn wir am Tisch des Herrn kommen, kommen wir mit solch einem Bewusstsein, wir feiern und wir halten alle diese Feste. Und wir brauchen diese Übung. Es ist eine Sache, das jeden Tag zu genießen und insbesondere am Tisch des Herrn. Dort ist alles zusammengefasst. Wir denken von dem, was der Herr uns gerettet hat und dass wir da sind, um auf sein Kommen zu hören und zu warten. Und das ist der Aufbau. Wenn wir das praktizieren, das heißt wenigstens einmal pro Woche, und der Herr weiß, wir brauchen das, denken wir an alle diese Aspekte und sind befreit von der Welt. Wir behandeln alle Sauerteig, wir sind befreit von dem Tod, leben unter seiner Herrschaft, predigen das Wort, sind mit ihm versöhnt und warten, bis er kommt. Das wird unser Leben. Das ist täglich geübt und wir feiern das am Tisch des Herrn. Denkt ihr nicht, dass wir dann aufgebaut sind? Braucht man dann sehr viel über Liebe zu sprechen? Wir genießen die Liebe. Wir erfahren die Liebe. Wir erfahren den Aufbau. So, ich bin sehr froh für dieses Wort, weil es bestätigt, wie können wir heute die Gemeinde bauen? Ich bin völlig überzeugt, indem wir diese Feste feiern. Und wenn wir sie feiern, dann haben wir etwas nicht nur für uns, aber wir haben etwas für den Vater, damit er zufrieden ist. Lob den Herrn, das ist die Wirklichkeit des Aufbaus der Gemeinde.
Gestern gab es eine Gelegenheit, das Evangelium zu predigen in Gießen. Und ich habe gewusst, das ist eine wunderbare Gelegenheit, den Herrn als mein Brandopfer zu gewinnen. Und ich wusste auch, das werde eine sehr gutes Brandopfer, weil in mir kam sofort eine Resistenz. Ich möchte doch hier bleiben und meinen Nachmittag für mich haben. Aber ich habe den Herrn als Brandopfer genommen und leider hatte ich immer noch Zweifel in mir. Und deshalb habe ich anstatt ein Brandopfer, heute Morgen habe ich ein Sündopfer gebracht. Weil das Brandopfer muss ohne Tadel, ohne Makel sein. Und der Herr hat 3 wunderbare Gespräche für mich vorbereitet. Zuerst waren alle Leute scheinbar zu und wollten nichts nehmen und nichts hören. Aber dann erstens gab einer, der schon Christ war, und ich habe mit ihm über die Anbetung gesprochen. War immer noch nicht so sicher und muss weiter üben. Und dann stand einer vor einem Tür und ich gab ihnen ein Traktat und habe mit ihnen ein paar Verse gelesen und er hat sehr gut zugehört und war sehr interessiert und hat die Traktaten mitgenommen. Und dann am Ende gab es einen Christ, der sehr entmutigt war und dann haben wir lange Zeit mit ihm geredet. Und und heute Abend bin ich neu ermutigt, dass ich sogar größere Brandopfer bringen möchte für den Vater, damit der Vater wirklich verherrlicht wird.
Amen.
Wir haben gehört heute Abend, es gibt die normale Situation, wie John sagte, vor 40 Jahren, als wir über Gemeinde sprachen, wollte unter so vielen Christen niemand etwas davon hören. Und es war so klar und einfach, wer dem Herrn treu sein will, der kommt heraus aus verschiedenen Gruppen und wir treffen uns als die Gemeinde am Ort. So, gegen Ende der 80er Jahre haben wir erfahren, dass es unterschiedliche Richtungen gab. Und wir haben, ich glaube, um 87, 88 Besuch von Brüdern aus Anaheim damals gehabt. Und sie haben uns erzählt, wie verwerflich es ist, dass welche dort bei ihnen nicht mehr mit ihnen Gemeinschaft haben, sondern woanders hingehen und sich versammeln als die Gemeinde an dem Ort. Es dauerte dann ein halbes Jahr, ein bisschen länger. Dann gingen Geschwister von Hamburg nach London zu einer Konferenz von denen. Sie kamen zurück und haben uns erzählt, wir können uns nicht mehr mit euch treffen, weil wir mit dem ganzen Leib Christi eins sein wollen. Wir sagten, die Logik ist schlagend. Ihr lehnt die Gemeinschaft am Ort, um mit allen eins zu sein. Na, aber sie haben genau das getan, was sie verworfen, kritisiert hatten. Na. Und wir haben seitdem erlebt, ich bin nach Korea gegangen einige Male. Dort gibt es diese, die wir LSM nennen, die dort Gemeinden bauen. Dann gibt es welche, die von Südamerika extra hinreisen, um dort ihre Variante der Ortsgemeinde zu bauen. Dann gibt es von mittleren Westen in den USA noch jemand, der auch hinfährt und auch versucht, seine Variante der Ortsgemeinde zu bauen. Dann gibt es einheimische Varianten in Korea. Und wenn wir dahin kommen, so wollen sie uns die John-So-Gemeinde nennen. Weil ihr ganzes Denken nur in dieser Sphäre ist, von irgendwelchen Leitern und sie bauen ihre Sache. Jetzt erfahren wir, es ist noch komplizierter. Jetzt bist du an einem Ort und es geht nicht um unterschiedliche Lehre. Man hat das gleiche Lehrverständnis. Aber die einen treffen sich an einem Ort und schließen andere aus, dass sie sich an einem anderen Ort in der gleichen Stadt treffen. Und es ist kein Wunder, dass wir uns fragen, Was ist die Gemeinde? Es ist nicht mehr so einfach wie damals. Und deshalb bin ich dem Herrn auch dankbar für diese Zeit hier, für die Gemeinschaft. Denn wir müssen lernen, mit dieser zunehmend komplizierten Situation umzugehen. Es ist nicht mehr, dass du sagen kannst, ein Ort, eine Gemeinde, fertig aus. Und wie heute Abend gesagt wurde, wenn du die Salbung nicht kennst, nicht hast, dann bist du verloren. Damals hast du auch schon die Salbung gebraucht. Aber heute umso mehr brauchen wir die Salbung, um in dieser verworrenen Situation geleitet zu werden. Amen. Ja, wir machen Schluss für heute Abend hier.